NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
15. Oktober 1844. Der Geburtstag des Philosophen Friedrich Nietzsche.
Turin, Anfang Januar 1889. Ein Kutscher schlägt sein Pferd. So heftig, dass ein Passant auf die Straße stürzt, um das Tier zu schützen. Der Mann umarmt es und bricht weinend zusammen.
Das ist überliefert, dass das tatsächlich so war.
Peter Zudeik, Autor einer Einführung in Leben und Werk eines Pferdefreundes. Nietzsche verstehen.
Das ist die Natur, die von diesen blöden Menschen mal wieder gequält, gepeinigt wird. Das muss ich retten. Was sonst soll ich tun auf dieser Welt? Die Menschen kann man nicht retten.
Ein Biograf sagte einmal, Nietzsche sei dem Tier um den Hals gefallen und für immer verstummt. Kurz nach der Turiner Katastrophe wird er von einem Freund abgeholt und in eine Basler Nervenklinik gebracht. Die dortige Befragung ergibt, dass der deutsche Professor 1844 in Röcken geboren wurde, einem sächsischen Dorf. Der kleine Herzensfritz, wie er von seiner Mutter genannt wurde, hat eine große Zuneigung zu seinem Vater gehabt. Er betete heftig, um das Leben des Schwerkranken zu retten. Aber Gott hat ihn nicht erhört. Der Vater, ein Pastor, starb. Könnte es sein, dass in dieser Enttäuschung einer der berühmtesten Sätze von Nietzsche wurzelt?
Gott ist tot.
Gott ist tot, kann also zurückgehen auf Vater ist tot.
Nietzsche hat sein Leben lang darunter gelitten. Er hat eben nicht genug gebetet oder Gott hat ihn nicht gemocht. Und er hat auch Angst davor gehabt, genau wie sein Vater zu enden. Gestorben an Gehirnerweichung, so nannte man das. Davor hat er sich gefürchtet.
In der Schule wird Nietzsche der kleine Pastor genannt, manchmal auch Jesus. Unter seinen Freunden und Angehörigen gilt er als Tierfreund. Seine kleine Schreibmaschine nennt er sein Hündchen. Weil es Sinn für Musik habe, schätzt er besonders das Murmeltier. Manchmal hat der spätere Privatgelehrte das Gefühl, dass er sich eher als Maulwurf sehen sollte. Auf dem Schiff seines Denkens, seiner Arche, sind Hunde und Katzen, Bären und Lämmer. Mit seinen Tieren bewegt sich der Philosoph durch die Welt und nervt seine Mitschüler als Klassenprimus.
Mich hat jetzt ein ungemeiner Drang nach Erkenntnis, nach universeller Bildung ergriffen.
Der Drang treibt seltsame Blüten. In einem Bahnhofslokal betrinkt sich Nietzsche, bezahlt 4 Gläser Bier und wankt zur Schule. Primus, das war einmal. Als eifriger Student der Theologie in Bonn macht er alles wieder gut. Die Lehrer sind begeistert.
Ob ich damit zufrieden bin? Nein, nein.
Gerade 24 Jahre alt, nicht einmal im Besitz eines Doktorhuts, sondern nur eines gewöhnlichen Zylinders, wird Nietzsche Professor für klassische Philologie in Basel. Er vertieft den Kontakt zu seinem Idol Richard Wagner. Von dem muss er sich anhören, endlich heiraten. Schluss mit dem vegetarischen Essen und der übertriebenen Tierliebe. Hat er die gequälte Kreatur vor Augen, dann bricht Nietzsche zusammen vor lauter Mitleid. Aber hat er sich in seinen Schriften nicht voller Verachtung über das Mitleid geäußert? Sagt er im Leben ja und im Denken nein? Warum nicht? Meint Peter Zudeik.
Es gehört zu seiner Methode, sich selber immer wieder zu widersprechen und zu sagen, ah, stimmt das eigentlich, was ich da gesagt habe? Ich denke jetzt noch mal ganz andersrum. Grundsätzlich aber bleibt, man kann Immanuel Kants Philosophie auch betrachten, ohne sehr viel über sein Leben zu wissen. Man kann Friedrich Nietzsches Philosophie nicht betrachten, ohne sein Leben zu kennen.
Uns ist ganz kannibalisch wohl, wie die Studenten im Faust singen. So weit wäre Nietzsche nicht gegangen. Aber animalisch, in dieser Preisklasse hätte er gern doch mitgespielt. Born to be wild.
Also wild, also gefährlich, das ist sein Ideal und da fantasiert er sich rein.
Der wilde Diogenes lief am helllichten Tag mit einer Laterne herum. Auch bei Nietzsche gibt es so einen Sucher. Er heißt der tolle Mensch. Wen er sucht? Gott. Aber wir ahnen es.
Gott ist tot. Wer hat ihn umgebracht?
Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet. Ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder.
In der abendländischen Denktradition ein epochaler Bruch.
Was ergibt sich daraus?
Diese verwaiste Stelle muss jemand einnehmen. Und wer? Der Mensch. Hat der Mensch das Zeug dazu?
Wie lasst ihr euch belügen? Ihr seid alles Sklaven, niedere Menschen, niedere Geschöpfe.
Eine Masse wie im Fußballstadion, das wäre für Nietzsche sowas Verächtliches gewesen, der Pöbel.
Wer die Menschen kennt, der kommt mit dem Pöbel in Berührung, wie Zarathustra, der persische Weise.
Zarathustra, der auf dem Weg zum Übermenschen sich abarbeitet an allen möglichen anderen Wesen.
Also sprach Zarathustra, Untertitel »Ein Buch für alle und keinen«. Hier geht es um den Übermenschen, um die ewige Wiederkunft sowie um den berüchtigten Willen zur Macht. Wer die Menschen verachtet, der liebt die Tiere.
Nietzsche, der sich darüber beschwert hat, dass man ihn nicht hört, dass man ihn nicht liest, wo er doch so viel zu sagen hat. Und die Tiere, die klugen Tiere, das sind die einzigen, mit denen überhaupt noch Kommunikation, wie wir es heute nennen würden, möglich ist.
Nietzsche hat uns eine Fabel erzählt, gleich zu Beginn des Aufsatzes mit dem Titel »Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn«.
In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte.
Weltgeschichte in höhnischen Anführungszeichen.
Aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn und die klugen Tiere mussten sterben.
Was ist Nihilismus? Fragt Nietzsche fabelhaft ätzend. Und worin ist der Mensch ein Meister? In der Kunst der Verstellung. Beim Versuch, diese Kunst zu beschreiben, kommt er auf ein regelrechtes Register von 7 Todsünden.
Die Täuschung, das Schmeicheln, Lügen und Trügen, das hinter dem Rücken reden, das Repräsentieren, das im erborgten Glanze leben, das Maskiertsein.
Kurz, ein Jahrmarkt der Eitelkeiten wird da ausgemalt, mit dem Pinsel eines sarkastischen Genies. Kein Wunder, dass Nietzsche vom Formenreichtum der Tiere fasziniert ist. So kommen der Biber und die Spinne auf seine Arche, der Polyp und die Eidechse, der Dachs und das Rhinoceros.
Bei Tieren, die ja auch stolze Tiere sind, der Adler zum Beispiel, das große, das mächtige, das stolze Tier, da ist eine solche Identifikation möglich, mit Menschen nicht.
Ein Jahr vor dem Zusammenbruch in Turin schreibt Nietzsche in einem Brief, ihm sei gerade der Gedanke gekommen, öfter mal wieder unter Menschen zu wandeln.
In Anbetracht, dass ich als Unmensch, als Unbehauster, einem Tiere immer ähnlicher werde.
Menschliches, allzu menschliches, 1880. Ein Buch voll von kleinen Beobachtungen, spitzen Bemerkungen und Blitzen, die aus dem heiteren Himmel kommen.
Der Inhalt unseres Gewissens ist alles, was in den Jahren der Kindheit von uns ohne Grund regelmäßig gefordert wurde, durch Personen, die wir verehrten oder fürchteten.
Sigmund Freud, nur wenig jünger als Nietzsche, beschreibt mit ähnlichen Wendungen, wie das Über-Ich entsteht.
Der Mensch, der Komödiant der Welt,
notiert Nietzsche lakonisch. Die Rolle des Komödianten zu spielen, das wäre dem verzweifelten Philosophen besser bekommen als die des Tragikers, des Verkünders, des Propheten, des Leidenden. In einem seiner Bücher scheint er das eingesehen zu haben. Die fröhliche Wissenschaft, 1882.
Leute, seid nicht so ernst, nicht so düster. Wissenschaft, das soll nicht etwas sein, was euch bedrückt, sondern das soll euch befreien. Deshalb fröhliche Wissenschaft. Innerhalb des Textes allerdings ist er gar nicht so besonders fröhlich. Da haut er wieder dazwischen. In der fröhlichen Wissenschaft philosophiert er ganz besonders mit dem Hammer. Und das will er auch, weil er provozieren will, weil er herausfordern will.
Also sprach Zarathustra. Auch damit will der Autor provozieren. Ein berühmtes Buch, das in den Tornistern des Ersten Weltkriegs einen Stammplatz finden sollte. Aber das Hauptwerk ist es nicht.
Nein, es ist ein Versuch, einen Gedanken seiner Philosophie in eine Erzählung zu binden.
Eine Erzählung, die dem Autor anfangs wenig Beifall einbringen würde. Das hat er geahnt.
Von jetzt ab werde ich wohl in Deutschland unter die Verrückten gerechnet werden.
Christian Morgenstern hat in jungen Jahren, wie viele im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, Nietzsche sehr verehrt, hat aber dann über den Zarathustra gesagt, als er ihn nochmal nachgelesen hat, naja, wenn man das ein bisschen eindampfen würde auf seinen Gehalt, dann wäre es in 10 Seiten runterzuschreiben gewesen. Dem kann ich nur zustimmen.
Sein Erbauungs- und Ermutigungsbuch nennt Nietzsche den Zarathustra. Bis zu seinem Tod am 25. August 1900 hat er in diesem Buch oft geblättert.
Das ist zwar das meistgekaufte Werk von Nietzsche, ich behaupte mal, dass sehr viele, die es gekauft haben, es nicht gelesen haben.
Hauptwerk aber, so Peter Zudeik, sei eher ein Text mit dem Titel »Der Antichrist«.
Eigentlich wirklich eine Zusammenfassung seines Lebenswerks, die These:
Die christliche Moral hat die Menschen versklavt. Wir müssen da raus, indem wir den Übermenschen schaffen.
Ideen und Bauchgefühle, die von den Nationalsozialisten missbraucht werden konnten. Nietzsche ist selbst Analytiker genug, um in sich Vorzeichen der Menschenverachtung zu entdecken.
Der Mensch, der über sich hinausgeht, dann allerdings auch der Mensch, der über die anderen herrscht. Da ist beides drin.
Friedrich Nietzsche, der Philosoph und Hundefreund, inzwischen ein toter Hund?
Er war nach dem Zweiten Weltkrieg ein toter Hund. Das liegt einfach daran, dass die Nazis ihn zu dem Ihren machen wollten, was nun wirklich einigermaßen blödsinnig ist.
Immerhin besaß Hitler den Spazierstock des Philosophen, ein Geschenk von Nietzsches Schwester.
Nietzsche war kein Prä-Nazi. Das ist Unsinn. Das ist häufig behauptet worden. Er war kein Antisemit, er war kein Rassist, er war ein Antidemokrat, er war ein Reaktionär bis in die Knochen, aber da ist man noch lange kein Nazi.
Und heute?
Man kann sagen, seit den 90er Jahren ein anhaltend großes Interesse an Nietzsche. Das hat er auch verdient, denn er ist bei all dem Schrecklichen, was er geschrieben und verzapft hat, ein unglaublich anregender Philosoph, der in einer Radikalität immer wieder die Wurzeln des eigenen Denkens in Frage gestellt hat. Da kann man sich ein Beispiel dran nehmen.
Nietzsche liebte Fragen mehr als Antworten.
Das schult immer wieder unsere eigene denkerische Faulheit, wenn wir uns möglicherweise auf Dogmen zurückgezogen haben.
Eine der schönsten Würdigungen stammt von Gottfried Benn.
Er als Mensch war arm, makellos, rein, ein großer Märtyrer und Mann. Ich könnte hinzufügen, für meine Generation war er das Erdbeben der Epoche und seit Luther das größte deutsche Sprachgenie.
Hat er das nicht wunderbar gesagt?
Es ist wunderbar. Alles übertrieben, aber im Kern richtig.
Das trifft doch wohl auch auf Nietzsche zu.
Genau.
Am Ende setzt sich Friedrich Nietzsches Arche in Bewegung. Sie ist fast schon überfüllt von Tieren aller Art. Ein Pfau, ein Albatros, ein Adler und ein Tier, das als das tragische Tier gilt und das Nietzsche besonders gern hatte. Das Pferd. Wie heißt es in Exe Homo?
Mein Genie ist in meinen Nüstern.
Auf dem Schiff des Philosophen wimmelt es auch von Ausstellungsstücken. Nietzsches Peitsche, die er nie vergaß, wenn er zum Weibe ging. Ein paar Stangen Dynamit, denn er hielt seine Philosophie für Sprengstoff. Sein Frack, sein Zylinder, seine Schreibmaschine, sein Spazierstock und seine Kapitänsmütze. Nietzsche, der fahrende Geselle, setzt die Mütze auf und hält eine Rede an die Mannschaft.
Es gibt noch eine andere Welt zu entdecken und mehr als eine. Auf die Schiffe, ihr Philosophen!
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat der Kapitän, voller Trotz, für eine Inschrift auf der eigenen Schiffswand gesorgt.
Gott ist tot.
Gezeichnet
Nietzsche.
Später, im Jahrhundert seines Weltruhms, im 20., tauchte darunter ein anderer Text auf, von fremder Hand und aus der Sprühdose.
Nietzsche ist tot.
Gezeichnet
Gott.
Im Zeitzeichen erinnerte Jürgen Werth an Friedrich Nietzsche, der am 15. Oktober 1844 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. wissen, was die Welt bewegt.